Guten Morgen. Wir singen manchmal das Lied, Weise mir Herr deinen Weg. Heute haben wir es nicht gesungen, aber ihr kennt es sicherlich, da heißt es ziemlich am Anfang, viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch einen nur können wir gehen. Und tatsächlich gibt es ja wirklich viele Wege auf dieser Welt. Aber letztlich lassen sich diese vielen Wege in zwei Richtungen einteilen. Entweder ich bin auf meinem Weg unterwegs zu Gott hin oder auf dem Weg von Gott weg. Entweder ich lebe mit Gott oder ich lebe ohne ihn. Und um genau diese beiden Wege geht es auch im Psalm 5. Und den Psalm würde ich mit euch jetzt gerne lesen. Ich werde im Verlauf der Predigt auch immer wieder Auszüge draus lesen, aber mir ist wichtig, dass wir am Anfang den Psalm einmal komplett gelesen haben, weil das ist ja das Wort Gottes. Meine Predigt ist nur Beiwerk, irgendwas außenrum, der Versuch, das auszulegen, anzuwenden auf unser Leben. Aber das, was wirklich zählt, ist das Wort Gottes und ja, das steht in diesem wunderbaren Bibelbuch drin und deswegen lesen wir das jetzt. Psalm 5. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann fange ich auch an zu lesen. Der Musikmeister. Nach der Singweise die Erbschaften, ein Psalm von David. Vernimm meine Worte, o Herr, merke auf mein Seufzen. Ach, hör auf mein lautes Flehen, mein König und mein Gott, denn zu dir geht mein Gebet. O Herr, in der Frühe schon hörst du mein Rufen, in der Frühe schon richte ich dir ein Opfer zu und spähe aus nach dir. Du bist ja nicht ein Gott, dem gottlos Wesen gefällt. Kein Böser darf als Gast bei dir weilen. Ruhmredige dürfen dir nicht vor die Augen treten. Du hassest alle Übeltäter. Du lässt die Lügner zugrunde gehen. Wer mit Blut vergießen und Trug sich befasst, den verabscheut der Herr. Ich aber darf nach deiner großen Gnade dein Haus betreten. Ich darf vor deinem heiligen Tempel in Ehrfurcht vor dir mich niederwerfen. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Mund ist keine Aufrichtigkeit, ihr Inneres ist Bosheit. Ein offenes Grab ist ihre Kehle, mit ihrer Zunge reden sie glatte Worte. Lass sie büßen, o Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihre Anschläge. Stoße sie weg von dir, ob der Menge ihrer Frevel. Denn sie haben dir Trotz geboten. Dann werden alle sich freuen, die auf dich vertrauen. Alle Zeit werden sie jubeln, dass du sie beschirmst. Und frohlocken werden alle über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Schirmst ihn mit deiner Gnade wie mit einem Schilde. Ja, und jetzt würde ich auch gerne noch beten, weil um Gottes Wort richtig auszulegen, sind wir darauf angewiesen, dass er uns darin leitet und uns dazu befähigt und auch um es richtig anzunehmen. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir dein Wort lesen können, dass wir daraus was lernen können. Und wir bitten dich darum, dass du zu uns sprichst, dass du mir hilfst, das Richtige zu sagen und dass du uns allen hilfst beim Verstehen, beim Annehmen, beim Umsetzen von dem, was wir lesen. Amen. Genau, ich habe anfangs von den zwei Wegen gesprochen, auf die man die vielen Wege auf dieser Welt einteilen kann. Und genau, so heißt auch die Predigt, zwei Wege und dann ergeben sich auch schon ganz automatisch die Punkte. Der erste heißt ohne Gott, der zweite heißt mit Gott. Erster Punkt, ohne Gott. In den Versen 5 bis 7 und auch in den Versen 10 bis 11 werden die Menschen beschrieben, die gottlos leben, beziehungsweise ohne Gott unterwegs sind. Und es wird auch Gottes Verhältnis zu diesen Menschen beschrieben. Ich würde es gerne noch mal kurz vorlesen, diese Verse 5 bis 7 und 10 und 11. Du bist ja nicht ein Gott, dem gottlos Wesen gefällt. Kein Böser darf als Gast bei dir weilen. Ruhmredige dürfen dir nicht vor die Augen treten. Du hassest alle Übeltäter. Du lässt die Lügner zugrunde gehen. Wer mit Blut vergießen und Trug sich befasst, den verabscheut der Herr. Denn in ihrem Mund ist keine Aufrichtigkeit, ihr Inneres ist Bosheit, ein offenes Grab ist ihre Kehle, mit ihrer Zunge reden sie glatte Worte. Lass sie büßen, o Gott, dass zu Fall sie kommen durch ihre Anschläge. Stoße sie weg von dir, ob der Menge ihrer Frevel, denn sie haben dir Trotz geboten. Die Menschen, die hier beschrieben werden, die scheinen solche zu sein, die sich ganz bewusst gegen Gott und für das Böse entschieden haben und die das auch für alle sichtbar ausleben. Ihre gottlose Einstellung wird also in ihrem ganzen Verhalten und in ihrem Leben sichtbar. Solche Menschen gab es damals, solche Menschen gibt es auch noch heute. Aber ich denke, die meisten Menschen, die ohne Gott leben, die sind nicht so offen gottlos wie die, die hier beschrieben werden. Sondern das sind gute Nachbarn, das sind freundliche Arbeitskollegen, das sind fleißige Handwerker und so weiter. Und doch gibt es auf dieser Welt für unsere Augen nicht sichtbar eine scharfe Trennungslinie zwischen denen, die Gott kennen und ihn lieben, und denen, die das nicht tun. Das sind die zwei Wege, die es gibt auf dieser Welt, und diese zwei Wege führen zu unterschiedlichen Zielen. Der eine Weg führt hin zu Gott, in die Herrlichkeit, zum ewigen Leben, und der andere führt von Gott weg in den ewigen Tod, in den Feuersee, in die Hölle. Das muss uns grundsätzlich mal klar sein, wenn wir über diese zwei Wege nachdenken. Und im Psalm 5 werden ja, habt ihr gemerkt, sehr heftige Worte gebraucht, um zu beschreiben, wie es um diese Menschen ohne Gott steht. Gerade in Versen 6 und 7 ist diese Ausdrucksweise sehr direkt und wenig diplomatisch. Du hassest alle Übeltäter. Du lässt die Lügner zugrunde gehen. Wer mit Blutvergießen und Trug sich befasst, den verabscheut der Herr. Und jetzt kennt ihr wahrscheinlich alle auch den Spruch, den man immer mal wieder hört bei uns in den Gemeinden, dass Gott den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Wenn wir jetzt diesen Vers hier lesen, dann müssen wir doch darüber nachdenken, ob das so stimmt. Ob Gott wirklich nur die Sünde hasst oder nicht auch den Sünder. Tatsächlich ist es so, dass Gott auch die Sünder liebt. Johannes 3, Vers 16, sehr bekannter Vers, das Evangelium in Kurzform. Denn so sehr hat Gott die Welt, die ja aus Sündern besteht, geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Oder Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dass Gott die Sünde hasst, ich denke, da müssen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Wir wissen, das passt nicht zusammen. Gott ist heilig, in seinem Wesen begründet ist er heilig und damit getrennt von aller Sünde. Sünde widerspricht also völlig seinem Wesen. Daher ist es klar, dass Gott die Sünde hasst. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber wie bringen wir jetzt diese beiden Aussagen einerseits zusammen? Hier, du hassest alle Übeltäter und lässt zugrunde gehen, die Lügner du verabscheust, die sich mit Blutvergießen befassen. Und auf der anderen Seite die Verse aus Johannes 3, Vers 16 und Römer 5, Vers 8. Wie passt das zusammen? Ich denke, die Antwort auf diesen, ich nenne es mal scheinbaren Widerspruch, finden wir im Römerbrief, im Kapitel 2. Daraus möchte ich euch nur zwei Verse vorlesen. Es lohnt sich aber, das ganze Kapitel mal zu lesen. Vielleicht habt ihr heute Nachmittag nach der Gemeindestunde ja noch Zeit. Römerbrief, Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Oder verachtest du den Reichtum seiner, also geht es um Gott, seiner Gottes Güte, Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Da sehen wir, Gott liebt die Menschen, möchte ihnen in seiner Liebe begegnen und in seiner Güte begegnen. Wenn jetzt aber jemand dieses Angebot Gottes ausschlägt, wenn er Gottes Güte also verachtet, wie wir es hier im Römerbrief lesen, dann häuft sich diese Person ganz bewusst mit ihrer Rebellion gegen Gott Zorn auf. Und deshalb warnt Gott in seinem Wort sehr nachdrücklich davor, seine Stimme zu ignorieren. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, heißt es mal im Hebräerbrief. Und wer in der Rebellion gegen Gott verharrt, wer diese Güte, diese Liebe, mit der Gott in Vorleistung gegangen ist, indem er seinen Sohn geopfert hat, verachtet, der macht sich Gott tatsächlich zum Feind. Der häuft sich Zorn auf für den Tag des Gerichts. Und Gott zum Feind zu haben, das ist die denkbar schlechteste Lage, in die ein Mensch kommen kann. Und darum, wenn du heute merkst, Gott redet zu mir, ich werde hier gerade irgendwie unruhig bei dem, was ich höre, und du weißt, eigentlich habe ich diese Entscheidung für Gott noch gar nicht getroffen, dann tu's. Verstockt eure Herzen nicht, wenn ihr seine Stimme hört. Das ist der Weg ohne Gott. Wir kommen zum zweiten Punkt, der Weg mit Gott. Nachdem David hier im Psalm die Menschen beschrieben hat, die ohne Gott leben, freut er sich in den Versen 8 und auch 13 über seine Beziehung zu Gott. Und die möchte ich gerne lesen, Vers 8 und 13. Ich aber darf nach deiner großen Gnade dein Haus betreten. Ich darf vor deinem heiligen Tempel in Ehrfurcht vor dir mich niederwerfen. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, schirmst ihn mit Gnade wie mit einem Schilde. Es ist für David ein ganz großes Vorrecht, diesen Gott anbeten zu dürfen und seine Nähe suchen zu können. Und ich habe gehört, dass einige Ausleger davon ausgehen, dass David diesen Psalm unter den gleichen Umständen wie Psalm 3 geschrieben hat, also als er vor seinem Sohn Absalom auf der Flucht war. Und der Sohn Absalom wollte ihm das Königreich wegnehmen und wahrscheinlich auch das Leben. Und in dieser Zeit, als sein Leben auf Messers Schneide stand, da war seine Beziehung zu Gott für ihn immer noch das felsenfeste Fundament seines Lebens und sein Halt in der Not. Und jetzt möchte ich gerne mit euch die einzelnen Verse mal genauer anschauen, die David ja hier geschrieben hat, in denen er sein Leben mit Gott und seine Beziehung zu Gott beschreibt. Wir fangen einfach mal oben an, wo David ja sagt, vernimm meine Worte, o Herr, merke auf mein Seufzen. Jetzt könnte man das vielleicht missverstehen, dass David hier Gott auffordert, ihm überhaupt mal zuzuhören, vernimm meine Worte, höre auf mein Seufzen. Ist, denke ich, nicht so, sondern er wusste, dass Gott ihn hört. Es bringt es in dem Vers 4 ja auch zum Ausdruck. O Herr, in der Frühe schon hörst du mein Rufen, sagt er bei mir in dieser Übersetzung. Also er weiß, Gott hört mich. Und wenn er hier anfängt mit vernimm meine Worte, merke auf mein Seufzen, dann denke ich, will er hier ausdrücken, dass er Gott um Erhörung bittet, dass Gott ihn auch erhören soll, dass er ihn hört, das ist ihm klar, aber dass er ihn auch erhört, darum bittet er ihn. Und als Christen haben wir auch das Vorrecht, Gott um die Erhörung unserer Gebete zu bitten. Jesus selber hat ja gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Wir dürfen mit unseren Bitten wirklich zu Gott kommen. Sie sind ihm nicht zu klein und nicht zu unbedeutend. Wir sehen ihn bis in die kleinsten Details hinein in unserem Leben und dürfen ihm auch die kleinsten Details unseres Lebens bringen. Er ist unser Vater im Himmel und er freut sich, wenn wir ihn um Hilfe bitten, weil wir dadurch ja auch unsere Abhängigkeit von ihm zum Ausdruck bringen. Und manchmal, da sind wir in Situationen, wo wir vielleicht gar nicht mehr genau wissen, was wir beten sollen. Wo ja, wir so ein Gedankenkarussell haben, wo sich Gedanken im Kopf überschlagen, wo wir gar nicht mehr fähig sind, überhaupt in Worte zu fassen, was wir fühlen. Und wo wir vielleicht einfach nur noch seufzen können. Und das Schöne ist, auch dann hört Gott unsere Gebete und er weiß, was wir brauchen. So wie es David hier ja auch schreibt, merke auf mein Seufzen. Und so wie Eltern von kleinen Babys oft ganz genau wissen, was ihr Baby braucht, obwohl es einfach nur da liegt und weint, genauso kennt Gott uns. Oder noch viel besser als Eltern ihre Babys, kennt Gott uns und weiß hundertprozentig, was wir brauchen. Wir müssen es ihm gar nicht immer ganz genau erklären. Natürlich dürfen wir es, aber wenn wir es mal nicht können, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass er uns nicht verstehen würde. In Vers 3 steht dann, ach, hör auf mein lautes Flehen, mein König und mein Gott, denn zu dir geht mein Gebet. Und wer David kennt und sich in der Bibel etwas auskennt, der weiß, David war König von Israel. Er war der mächtigste Mann in diesem Land. Und dieser mächtigste Mann dieses Landes war sich nicht zu stolz, um laut nach Gottes Hilfe zu rufen. Hier mal kurz die Frage an uns: Was rufen wir, wenn wir in irgendeine unvorhergesehene Situation kommen oder wenn irgendwas schiefläuft? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich da schneller mit dem SCH-Wort zur Stelle bin, als dass ich die Bitte an Gott richte: Herr, hilf! Oder wie sieht es aus mit dem lauten Gebet in der Gebetsgemeinschaft? Hält dich vielleicht dein Stolz davon ab, laut zu beten? Weil du denkst, ich habe nicht so schöne Worte wie die anderen. Und weil du dich fragst, was denken die anderen, wenn ich laut bete? Lass dich davon nicht abhalten. Im Neuen Testament, 1. Timotheus 2, Vers 8 steht, mein Wille ist nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten sollen. Und wenn du Christ bist und an deinem Körper Hinweise darauf findest, dass du ein Mann sein könntest, dann gilt es auch für dich. Lass dich nicht von irgendeinem falschen Stolz abhalten, dich in der Gebetsgemeinschaft zu beteiligen. Und was ich an dem Vers noch bemerkenswert finde, ist, dass David, dieser mächtigste Mann im Staat, in diesem Gebet ohne Umschweife anerkennt, dass es jemanden gibt, der noch höher steht als er, sehr viel höher. Dass es Gott gibt, der unendlich weit über ihm steht. Und wie viel Leid könnte der Menschheit erspart bleiben, wenn die Herrscher dieser Erde Gott als ihren obersten König anerkennen würden? Wie viel Leid könnte dir und mir erspart bleiben, wenn wir nicht meinen würden, wir wüssten alles besser und müssten unseren eigenen Kopf durchsetzen? Sondern wenn wir wirklich Gott vertrauen würden, ihn als unumschränkten Herrscher in unserem Leben anerkennen würden. Ich lese Vers 4. O Herr, in der Frühe schon hörst du mein Rufen, in der Frühe schon richte ich dir ein Opfer zu und spähe aus nach dir. Jetzt merkt ihr, wenn ihr in eurer eigenen Bibel mitlest, da gibt es verschiedene Übersetzungsvarianten hier an dieser einen Stelle. Luther übersetzt die Verse folgendermaßen: Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Und der Schlachter übersetzt die zweite Hälfte des Verses folgendermaßen: Frühe will ich dir zu Befehl sein und ausschauen. Hier gibt es also gerade in der zweiten Hälfte von diesem Vers ein gewisses Spektrum, wie man da übersetzen kann. Einmal was mit Opfer, einmal mit zu Befehl sein oder ja, ausschauen. Aber was alle Übersetzungen gemeinsam haben, ist das Wort früh. Früh am Morgen betet David, früh am Morgen ist er bereit, dafür Gottes Anweisungen zu hören, früh am Morgen bringt er ein Opfer dar. Und früh aufstehen, das mag für den einen oder anderen auch ein Opfer sein. Aber scheinbar war diese Zeit mit Gott am Morgen Davids Kraftquelle für den ganzen Tag. Er hat Gottes Gegenwart gesucht, bevor der Trubel des Alltags losging, mit den ganzen Kabinettssitzungen und Pressekonferenzen und Empfängen oder was ein König damals in der Zeit auch immer gemacht hat. Sicherlich hat er auch genug zu tun. Und ich kann dich nur ermutigen, nimm dir auch morgens diese Zeit, um Gottes Gegenwart zu suchen, bevor der Alltag ja, mit seiner Wucht dich trifft und dich umhaut. Stell den Wecker mal eine halbe Stunde oder Stunde vielleicht auch früher und geh dafür eine halbe Stunde oder Stunde früher schlafen. Und lasse diese Zeit mit Gott am Morgen nicht rauben. Es ist eine Audienz beim König aller Könige und beim Herrn aller Herren. Da lohnt es sich schon auch dafür, mal ein kleines Opfer zu bringen. Jetzt überspringen wir einige Verse, machen weiter mit Vers 9. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. David bittet Gott, ihn in seiner Gerechtigkeit zu leiten. Und die Begründung dafür ist recht interessant, um meiner Feinde willen. Die Feinde also, die alles andere als gerecht sind, die sollen an David die Gerechtigkeit Gottes sehen. Und so sind wir als Christen auch kleine Lichter der Gerechtigkeit in dieser Welt. An uns sollen Menschen Gottes Gerechtigkeit erkennen. Unser Leben soll auf den hindeuten, der uns gerecht gesprochen hat. Und viele von den Menschen, denen wir täglich begegnen, die werden vielleicht nie eine Bibel in die Hand nehmen, aber vielleicht können sie an unserem Leben was von der Gerechtigkeit und Liebe Gottes sehen und in unserem Leben davon etwas lesen. Ebne vor mir deinen Weg, betet David weiter. Und ich erwische mich manchmal dabei, dass ich in dem Satz zwei Buchstaben vertausche. Und dann klingt er ganz ähnlich, aber doch von der Bedeutung her völlig anders. Ich bete dann eher, ebne vor dir meinen Weg und nicht ebne vor mir deinen Weg. Aber so ein Gebet, dass Gott meinen Weg vor sich ebnet, dass er Bahn schafft für das, was ich will, ist ein ziemlich kurzsichtiges Gebet. Denn Gott ist es doch, der die Zukunft kennt, und deshalb kann mir nichts Besseres passieren, als dass er seinen Weg vor mir ebnet und nicht andersrum. Wir wissen ja nicht mal, was in der nächsten Minute passieren wird. Aber wir bilden uns ein, wir könnten Entscheidungen treffen, die die nächsten Jahre und Jahrzehnte unseres Lebens betreffen. Eine Ehe ist zum Beispiel so eine Entscheidung. Da muss ich die Gewissheit von Gott haben, dass der andere der Richtige ist. Ansonsten wäre es grob fahrlässig, eine Ehe einzugehen. Wie viele Ehen sind schon gescheitert oder sind alles andere als schön, nur weil man gemeint hat, man müsste seinen eigenen Kopf durchsetzen? Und das weiß sogar die Welt. Schon Friedrich Schiller, der jetzt nicht als bekennender Christ bekannt war, der hat gedichtet: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Und als Christen, da haben unsere Ehen den Auftrag, die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde wiederzuspiegeln. Und für diesen Auftrag brauchen wir sicherlich den richtigen, von Gott geschenkten Partner. Ebne vor mir deinen Weg. Das ist nicht nur ein gutes Gebet für einen zukünftigen Ehepartner, sondern auch für alle möglichen anderen Entscheidungen. Wir haben als Christen das Vorrecht, den König des Universums um Rat fragen zu können. Und das ist schon eine tolle Sache, finde ich. Und das ist sogar noch kostenlos. Für einen Unternehmensberater zahlt man einen Haufen Geld. Für den König des Universums, da darf ich einfach nachfragen. Es ist ein Vorrecht, eine Beziehung zu diesem Gott haben zu dürfen. Aber es ist auch eine Verpflichtung, weil Beziehung ja nie eine Einbahnstraße ist, sonst geht es nicht lange gut, sondern eine Beziehung hat immer zwei Richtungen. Wir dürfen Gott alles sagen, er ist tatsächlich auch immer da. Er versteht uns, er liebt uns und er möchte uns leiten. Aber er ist auch ein heiliger Gott, wie wir im ersten Punkt gesehen haben. Ein Gott, vor dem wir mit Ehrfurcht begegnen müssen, ein Gott, der auch mal ein Opfer von uns fordert. Als Christen leben wir in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und deswegen die Frage, unterscheidet sich unser Leben eigentlich von dem Leben der Menschen ohne Gott? Sieht man an deinem Leben, an deinen Prioritäten, an deiner Arbeitseinstellung, an deiner Freizeitgestaltung oder an deinem Umgang mit anderen Menschen, dass du ein Kind Gottes bist? Spüren Menschen, die mit dir Umgang haben, etwas von Gottes Gerechtigkeit? Sehen sie bei dir Ehrfurcht vor Gott? Oder bist du so ein U-Boot-Christ, der zwar sonntags in der Gemeinde auftaucht, aber unter der Woche möglichst wenig auffallen will? Der Psalm schließt mit zwei ganz wunderbaren Versen. Dann werden alle sich freuen, die auf dich vertrauen. Alle Zeit werden sie jubeln, dass du sie beschirmst, und frohlocken werden alle über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten, schirmst ihn mit deiner Gnade wie mit einem Schilde. Über dem Leben derer, die Gott vertrauen und die ihn lieben, steht die Verheißung ewiger Freude. Gott segnet und behütet die Gerechten. Und wenn du im Sinne der Bibel ein Gerechter bist, wenn du also dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast, dann gilt diese Verheißung auch für dich. Aber tatsächlich auch nur dann. Amen.